0 Sterne Deluxe, Folge 134.
Herzlich willkommen zu 0 Sterne Deluxe, der Podcast rund ums Kochen, Essen und Genießen, in welchem du regelmäßig alle Basics rund um das Thema Kochen und Küche erfährst. Um so authentisch zu kochen wie Mama oder Omi, brauchst du keine Tipps von angesagten Sterneköchen oder hippen Foodbloggern, sondern praxisnahe und bodenständige Hilfe, ohne Schnick und Schnack. Und hier ist dein Gast.
Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Willkommen zurück zu einer frischen Podcast-Folge von 0 Sterne Deluxe Kochen, aber lecker. Das heutige Rezept liegt mir besonders am Herzen, weil es ein echter Knaller ist. Wir haben damit in diesem Jahr unsere sehr gute Tomatenernte gleich mehrfach gefeiert und es ist eine wahre Geschmackssensation, alle Aromen dieser Tacht in eurem Mund explodieren zu lassen. Glauben und ausprobieren, liebe Koch-Rookies. Ich denke, dieses Rezept gehört zu den Top 10 Rezepten dieses Podcasts. Um die originale Tarte-Tatin rankt sich die Legende, dass sie aufgrund eines Zufalls bzw. eines Missgeschicks entstanden ist, denn angeblich hat um 1880 eine der schon betagten beiden Tatin-Schwestern, man weiß nicht genau, ob es Stephanie oder Caroline war, also eine der beiden soll einen fertig gebackenen Apfelkuchen aus dem Ofen genommen haben und dabei glitt die Form aus ihren Händen und der Kuchen fiel herunter. Quel Malheur! In ihrer Not soll die findige Madame Tatin die noch brauchbaren Bestandteile des Kuchens wieder aufgehoben haben und sie mit der Fruchtseite nach unten wieder in ihre Backform zurückgelegt haben. Etwas frischen Teig darauf und wieder zurück in den Ofen. Weil die Apfelstücke am Boden der Form richtig schön karamellisierten, soll der Notkuchen bei den Gästen Begeisterung ausgelöst haben und so war ein neues Rezept geboren. Die Tarte Tatin ist heute ein absoluter Klassiker der französischen Küche und auch wenn es Zweifel gibt, ob die Zubereitungsweise wirklich auf eine der beiden Tatin-Schwestern zurückgeht, ist die Legende der Entstehung für mich absolut glaubhaft, weil nicht alle Erfindungen der Menschheit ja zielgerichtete Lösungsentwicklungen sind, sondern vieles tatsächlich eher vom Zufall erfunden wurde. Stellt euch vor, ihr seid ein zerstreuter Wissenschaftler, der nach einem langen Tag im Labor einfach alles stehen und liegen lässt. Genau das tat Alexander Fleming 1928, nachdem er Staphylokokken in ein paar Petrischalen angezüchtet hatte. Als er nach dem Wochenende in sein Labor zurückkehrte, fand er aber nicht vor, was er erwartet hatte, nämlich, dass die Staphylokokken sich unkontrolliert ausgebreitet hätten. Das Gegenteil war der Fall. Einige Petrischalen waren von einem Schimmelpilz befallen und in diesen Schalen gab es nahezu keine Staphylokokken mehr. Der Rest ist Geschichte. Aus diesem zufälligen Experiment entstand Penicillin, das erste Antibiotikum, das unzählige Menschenleben rettete. Wusstet ihr, dass wir die Erfindung des Mikrowellenherds einem Schokoriegel zu verdanken haben? Percy Spencer, ein Ingenieur in einem militärischen Forschungslabor, arbeitete mit Radargeräten und bemerkte eines Tages, als er mit elektromagnetischen Wellen im Gigahertz-Frequenzbereich experimentierte, dass der Schokoriegel in seiner Tasche schmolz. Seine Neugier war geweckt. Er begann mit Popcornkörnern und Eiern zu experimentieren. Ich hoffe, es waren Hühnereier, die prompt aufplatzten. So entdeckte er die Heizkraft der Mikrowellenstrahlen. Voilà, der Mikrowellenherd war geboren. Ich erinnere mich noch gut daran, wie meine Mutter so ein Teil nach Hause brachte und wir davor wie vor einer Wundermaschine saßen. Was haben wir darin nicht alles heiß gemacht und zum Explodieren gebracht? Manchmal führen eben misslungene Experimente zu den besten Ergebnissen. Spencer Silver von 3M versuchte eigentlich, einen superstarken Klebstoff zu entwickeln. Stattdessen erfand er einen Kleber, der kaum haftete. Nutzlos? Keineswegs, denn der Kleber ließ sich von allen Oberflächen ohne Rückstände ganz einfach entfernen. Das
könnte doch auch einen Sinn haben. Jahre später kam sein Kollege Art Fry auf die geniale Idee, diesen Kleber zu verwenden, um Lesezeichen herzustellen, die nicht aus Büchern fielen. Und so entstanden die berühmten gelben Post-it-Notes, die heute aus keinem Büro mehr wegzudenken sind. Ich selbst habe immer so einen quadratischen Block mit gelben Haftzetteln auf meinem Schreibtisch im Büro. Wilhelm Konrad Röntgen wusste ebenfalls nicht, was ihn erwartete, als er 1895 mit Kathodenstrahlen experimentierte. Aber als er merkte, dass diese geheimnisvollen Strahlen durch feste Objekte drangen und dabei Schatten auf einen fluoreszierenden Schirm warfen, wusste er, hier passiert gerade etwas Großes. Ein paar Wochen später schaute er auf das erste Röntgenbild der Geschichte, die Knochenhand seiner Frau. Damit war die Röntgenstrahlung erfunden und nach ihm benannt, obwohl er selbst die Strahlen als X-Strahlung, also als unbekannte Strahlung, bezeichnete. Jetzt wisst ihr auch, warum die Strahlung im angloamerikanischen Sprachraum X-Rays heißt. Ich denke, das waren ein paar schöne Beispiele für wichtige Erfindungen, die aus dem Zufall oder sogar aus dem Missgeschick entstanden sind. Und so finde ich die Entstehungsgeschichte zur Tartatin vollkommen glaubwürdig und plausibel. Könnte so gewesen sein. Kommen wir aber vom Könnte zum Können, denn wir können heute ganz ohne Irrtum und Zufall eine fantastische Tomatentart zubereiten, an der man sich einfach nicht satt essen kann. Die Tomatentart reicht locker für 4 bis 6 Personen und ihr benötigt folgende Zutaten. Ein Tartblech, so mit ungefähr 24 oder auch 26 cm Innenfläche. Eine Rolle fertigen Tartteig aus dem Kühlregal, meistens 28 cm Durchmesser. 2 bis 3 große Tomaten, 2 rote Zwiebeln, einen Teelöffel Olivenöl, einen Teelöffel Balsamico-Essig, 2 gestrichene Esslöffel braunen Zucker, Chiliflocken, einen Topf Basilikum, 3 Knoblauchzehen, 50 Gramm Pinienkerne, 70 Gramm Parmesan, 50 Milliliter Olivenöl und Salz und Pfeffer natürlich. Alle Zutaten findet ihr nochmal in den Shownotes zur Folge aufgelistet, damit ihr es beim Einkaufen einfacher habt. Darunter findet ihr das kostenlose Rezept als PDF zum Anklicken und natürlich wäre es für euch am bequemsten, wenn ihr den ebenfalls kostenlosen Newsletter abonniert, damit ich euch alle Rezepte dieses Podcasts per E-Mail zusenden kann. Schreibt dazu einfach eine ganz kurze Mail an rezepte@nullsternedeluxe.de. Ich würde bei diesem Rezept mit dem grünen Pesto anfangen, welches wir quasi als cremige Soße in unserer Tart verwenden. Wenn Zeitgründe keine Rolle spielen, ziehe ich immer gern die Arbeit vor, die am aufwendigsten ist, weil man am Anfang ja noch die größte Motivation hat und es einfach angenehm ist, wenn der Kochprozess von Schritt zu Schritt etwas einfacher wird. Allerdings ist die Zubereitung eines Pestos natürlich nicht wirklich aufwendig, so dass ihr jetzt schon abschätzen könnt, dass das hier eine einfache, aber sehr effektive Nummer wird. Ich mag das Rezept, weil es so schnell geht und man aber, wenn man will, auch einzelne Schritte, wie zum Beispiel die Pesto-Zubereitung, zeitlich auslagern könnte. Man könnte es beispielsweise am Vortag machen und im Kühlschrank lagern. Und dann wäre die Tart, wenn man sie dann endlich zubereiten möchte, in Windeseile fertig. Ich ziehe aber meist alles an einem Stück durch, da so ein Pesto ja auch schnell gemacht ist, wenn man für sich geklärt hat, welche Art von Zerhacker man benutzt. Ich sag's ja fast jede Folge und kriege nicht mal was dafür, aber der Mini-Food-Prozessor von KitchenAid ist auch hier meine erste Wahl. Findet ihr in den Shownotes zur Folge und wenn ihr euch den einmal ansehen wollt, dann könnt ihr euch direkt noch die anderen Produkte anschauen, die ich für empfehlenswert halte. Ich kann definitiv sagen, dass wenn mir dieses Helferlein mal kaputt gehen sollte, und das wird sicherlich mal passieren, weil viele Bauteile leider aus Plastik sind, ich mir sofort das gleiche Gerät wieder anschaffen würde, weil ich von der Leistung voll überzeugt bin. Genug davon. Ihr habt sicher auch was Gutes zu Hause, um die Zutaten für das Pesto zu zerkleinern. Und dann machen wir das jetzt einfach. Zuerst würde ich die Pinienkerne in einer Eisenpfanne erhitzen und rösten. Wie immer gilt es aufzupassen, dass sie nur kleine, dunkle Röststellen bekommen und nicht etwa verbrennen. Denn die leckeren Kerne sind mittlerweile richtig teuer geworden und man ärgert sich dann nur. In der Zeit könnt ihr den Parmesan schon einmal grob vorreiben. Danach gebt ihr alle Zutaten für euer Pesto, also die soeben gerösteten Pinienkerne, die Knoblauchzehen, alle Blätter eures Basilikumtopfes und wenn da noch ein paar Stiele dran sind, macht das auch absolut nichts, das Olivenöl, den vorher grob geriebenen Parmesan und natürlich Salz und Pfeffer in euren Blitzzerhacker und fertigt auf Knopfdruck ein frisches Pesto daraus. Wegen des hohen Anteils an Parmesan und Pinienkern wird es sehr cremig werden und wäre für ein Nudelgericht vielleicht nicht optimal, aber für unsere Tacht ist das genau richtig. Gleiches gilt für den Knoblauchanteil, den wir gleich als Kontrast zu den gezuckerten Tomaten brauchen, die durch den Zucker einen unerwarteten Geschmacksbooster erhalten. Schnappt euch jetzt eure Tachtform. Wenn ihr genau solche Backanfänger wie ich seid, dann ist das einfach nur ein Stück rundes Blech mit einem hohen gewellten Rand, damit eben dieser klassische Tacht-Außenrand entsteht und verteilt jetzt möglichst flächig den Teelöffel Olivenöl und den Teelöffel Balsamico-Essig. Es macht vielleicht Sinn, den Boden jetzt mit einem Pinsel gleichmäßig mit dem Öl und Essig einzupinseln. Komisch, dass ich da noch nicht vorher drauf gekommen bin. Genau so würde ich es ab jetzt machen. Ich habe die Tacht in den letzten 2 Wochen schon 4-mal gebacken, weil sie so atemberaubend gut ist und wir so eine starke Tomatenernte im Hochbeet hatten. Aber auf den Pinseltrick komme ich tatsächlich erst jetzt beim Sprechen. Jetzt streut ihr möglichst gleichmäßig eure 2 Esslöffel braunen Zucker über den Blechboden und gebt auch etwas Salz dazu. Heizt den Backofen doch schon mal auf 200 Grad Umluft vor und schnappt euch jetzt eure Tomaten, die ihr natürlich gewaschen habt. Die Tomaten sind das Herzstück dieser Tacht und zeitgleich irgendwie auch ihr Problem, denn im Garprozess wird Wasser aus ihnen austreten und dieses verhindert, dass der Zucker mit einer harten Kruste karamellisiert, so wie es bei der Original-Tarte-Tatin der Fall ist. Ich habe relativ viel herumprobiert, insbesondere mit Temperaturen, um die Karamellkruste doch noch entstehen zu lassen, aber es ist nicht 1:1 nachahmbar, was bei der Originalvariante mit den Äpfeln passiert. Das ist aber geschmacklich nachher unerheblich und eher ein optisches Ding und daher auch nicht so wichtig. Dennoch gebe ich euch in diesem Rezept 2 Tipps, um das Ergebnis bestmöglich hinzukriegen. Der eine Tipp ist, dass ihr nach Möglichkeit Tomaten verwenden solltet, die von Natur aus nicht so viel Flüssigkeit enthalten. Fleischtomaten wäre also eine gute Wahl oder die mittlerweile ebenfalls weit verbreiteten sogenannten Ochsenherztomaten. Die machen auch optisch richtig was her. Wenn man natürlich ein Hochbeet im eigenen Garten hat wie wir, wird man seine eigenen Tomaten verwenden wollen und keine Rücksicht auf den Fleisch- und Saftanteil nehmen. Das Rezept funktioniert definitiv, auch dann. Der 2. Tipp kommt später, am Ende der Zubereitung. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören. Aber damit dieser Podcast sich im Podcast-Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Wenn du Instagram nutzt, dann bitte ich dich, 0-Sterne-Deluxe dort zu folgen. So bekommst du auch immer mal wieder kleine Einblicke in das, was mir wichtig ist und mich rund um den Podcast herum beschäftigt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort begegnen. Und jetzt geht's auch schon weiter. Nehmt also die Tomaten und schneidet sie in Scheiben. Ihr solltet möglichst dicke Scheiben schneiden, da die Garzeit im Backofen sie natürlich durch den Wasseraustritt schrumpfen lässt und das dann optisch nicht so schön wäre. Ich habe bei meinen Tomatenscheiben tatsächlich nachgemessen für euch und sie waren exakt 1 Zentimeter dick. Die Tomatenscheiben puzzelt ihr jetzt so auf euer Blech, dass möglichst wenige Freiräume übrig bleiben. Einfach schön nebeneinander legen. Ich würde jetzt die oben liegende Seite der Tomatenscheiben nochmals mit etwas Pfeffer und Salz würzen, da ihr nicht sicher sein könnt, wohin das Salz und der Pfeffer auf der Unterseite schwimmen werden, wenn die Tomaten gleich durch die Hitze ihr Wasser verlieren. Jetzt schneidet ihr die zwei roten Zwiebeln in Ringe und mit diesen Ringen versucht ihr, die noch vorhandenen Lücken zwischen den Tomatenscheiben abzudecken. Ach so, die Zwiebeln schneidet ihr bitte in ganz gewöhnliche dünne Ringe, nicht etwa so dick wie die Tomaten, das wäre nachher im Mund etwas störend. Eure Backform kommt jetzt zum ersten Mal in den Backofen. Gebt den Tomaten und Zwiebeln gute 15 Minuten in der Hitze, um schon einmal richtig vorzugaren. Dabei werden sie durch Zucker, Salz, Öl und Essig sowie den Chili, den ich vergessen habe eben zu erwähnen, gut gewürzt und es duftet schon mal ganz gut in eurer Küche. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal den Tachteig aus der Verpackung zaubern und das Pesto bereitstellen, falls ihr es im Kühlschrank aufbewahrt habt. Der Tachteig als Fertigprodukt, so wie ich ihn kenne, ist rund, hat eine Größe von 28 cm und wird auf so einer Art Backpapier liegen, welches man ausrollen muss. Nach der Viertelstunde im Backofen nehmt ihr das Blech bitte wieder raus und lasst es ruhig ein paar Minuten abkühlen, damit ihr euch nicht die Hände daran verbrennt. Den Backofen könnt ihr auf 180 Grad Umluft herunterschalten. Die Tomaten und Zwiebeln bestreicht ihr jetzt bitte großzügig mit dem gesamten Pesto. Dabei solltet ihr darauf achten, dass ihr ja versucht habt, zwischen den Tomatenscheiben nur kleine Lücken zu lassen und diese habt ihr mit den Zwiebeln verdeckt. Wenn ihr jetzt versucht, die Zwiebeln und Tomaten mit dem eher festen Pesto zu bestreichen, werden sie wegglitschen, denn unten drunter ist ja schließlich noch das glitschige Öl, der Essig und das ausgetretene Tomatenwasser. Ich persönlich helfe mir, indem ich die jeweilige Tomatenscheibe mit einer kleinen Kuchengabel festhalte, während ich sie bestreiche. Klingt jetzt aber aufwendiger, als es tatsächlich ist. Jetzt kommt der für mich schwerste Teil, der eigentlich auch total einfach ist, aber ich bin da etwas unbegabt. Ihr müsst jetzt nur den Tachteig oben auflegen. Da der Teig vermutlich etwas größer ist als eure Tachtform, drückt ihr den Teig am Rand jetzt in diese Rille, die dort vermutlich in eurer Form ist, und klappt den überschüssigen Teig dann nach innen um. Klingt jetzt kompliziert und vielleicht nicht so ganz klar, aber ich würde sagen, versucht einfach, einen schönen Rand zu basteln und dann wieder ab in den Ofen. Gebt eurer Tacht nun 30 Minuten bei 180 Grad. Der Teig sollte am Ende leicht gebräunt sein, also ab und zu mal ein Auge drauf werfen. Am Ende der Backzeit nehmt ihr die Tachtform aus dem Ofen und nun kommt der Moment, in dem ihr die Tacht umdrehen bzw. stürzen müsst. Klingt immer mal noch eine Spur dramatischer. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Ihr stellt die Tachtform auf einer Unterlage ab, die die Hitze der Form aushalten kann und legt nun ein gerades Schneidebrett oben auf, das natürlich größer sein muss als eure Tachtform. Da sich am Boden der Form aber doch einiges an Flüssigkeit befindet, achtet darauf, dass ihr den Wendevorgang in einer zügigen Bewegung durchführt. Es ist dabei unvermeidlich, dass die Flüssigkeit euren Rand der Tacht an- bzw. auch durchfeuchtet. Und jetzt kommt der zweite Tipp für ein perfektes Endergebnis. Gebt die Tacht jetzt nochmal in ihrer vollen Schönheit mit den Tomatenscheiben nach oben für weitere 10 Minuten in den Backofen. Das Backergebnis wird dann perfekt. Euer Tachtrand karamellisiert nun doch und ein Teil der Flüssigkeit verdampft, während ein Großteil in die Tacht zieht, was ein absoluter Geschmacksgewinn ist, weil es sich ja nicht um reines Wasser handelt, sondern um ein Gemisch aus Olivenöl, Essig, Fruchtwasser der Tomaten, aromatisiert mit Zucker, Salz, Pfeffer und den Chili, den ich immer vergesse. Ihr könnt die Tacht nun servieren und vielleicht mögt ihr sie noch ein wenig verfeinern. Denkbar wären ein paar Blätter Basilikum oder auch kleingeschnittene Petersilie. Vielleicht habt ihr noch ein paar Pinienkerne oder ihr könntet auch Sonnenblumenkerne verwenden, um ein wenig Crunch auf die Tacht zu bringen. Wie wäre es mit ein paar Würfeln Mozzarella oder auch einer ganzen Burrata? Ich habe für das Foto zur Folge einfach ein bisschen Petersilie kleingeschnitten und darüber gestreut und das Ganze optisch noch mit weißen Krümeln Schafskäse gepeppt. Ehrlich gesagt war das aber eine fototechnische Maßnahme, um ein wenig mehr Farbspiel hineinzubringen, denn geschmacklich kann unsere Tomatentarte auf diese Art von Nachhilfe getrost verzichten. Die Tomaten selbst sind durch den Austritt der Flüssigkeit in ihrem Eigengeschmack bereits hervorgehoben und der braune Zucker verstärkt das Tomatenaroma in ungeahnte Höhen. Die roten Zwiebeln und insbesondere das knoblauchlastige selbstgemachte Pesto machen aus eurer Tarte eine unvergleichlich herzhaft mediterrane Abenteuerreise für euren Gaumen, den ihr erst verstehen könnt, wenn ihr Teig, Pesto und Belag in euren Mündern habt. Die Tarte schmeckt übrigens sowohl lauwarm als auch kalt. Ich liebe diese Tarte und obwohl ich sie in Vorbereitung dieser Folge sehr oft innerhalb eines kurzen Zeitraumes mehrfach gebacken habe, wurde sie hier nie mehr als ein paar Stunden alt. Ich würde diese Tarte eher nicht als klassisches Mittag- oder Abendessen einordnen, sondern eher als herzhaften Snack zwischendurch. Sie steht einfach da in der Küche und wie von Zauberhand verschwindet dauernd Stück um Stück, bis sie einfach nicht mehr da ist. Wegen ihrer unheimlich appetitlichen Optik ist die Tomatentarte aber auch ein tolles Gastgeschenk oder eben ein Grillmitbringsel der ganz besonderen Art, die sofort Begeisterung wecken wird, wenn man sie auspackt. Aber der richtig große Showdown kommt, wenn die Tarte erst auf den Tellern und dann in den Mündern der Beschenkten hineinwandert. Und das, verspreche ich euch, wird sensationell. Unbedingt nachmachen, liebe Kochrookies, denn abgesehen von der erforderlichen Backzeit im Backofen geht die Tarte flugs von der Hand und macht viel weniger Arbeit, als man ahnt, wenn man sie auf dem Tisch vor sich sieht. Ich wünsche euch tolle 14 Tage und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian. Dieser Podcast ist nicht kommerziell. Für Produkte, die ich erwähne oder empfehle, erhalte ich keine Zuwendung irgendwelcher Art. Ich empfehle sie ausschließlich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung und Überzeugung. Alle Meinungen, die ich hier vertrete, sind ebenfalls aufgrund meiner Erfahrung gebildet. Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass sie die letzte Weisheit darstellen. Wenn du Meinungen, die ich hier äußere, nicht teilen kannst, dann ist das legitim und toll, denn das bedeutet, dass du dich mit dem jeweiligen Thema bereits auseinandergesetzt hast.